Hallo Klickenabendler, hier ist der Smooker, der Andreas und
die Birna.
Die gerade ein bisschen schwächelt, getestet von der Arbeit. Wir sitzen gerade draußen, wir hoffen, dass es gerade nicht regnet. Die Temperatur ist ein bisschen heiß die nächsten Tage und es soll ja die ganze Zeit regnen. Hoffentlich regnet es jetzt nicht gleich. Und dachten, wir machen mal einen Podcast zum Herrn Spielewahnsinn, wo wir waren, Freitag bis Sonntag, und zu den Spiel des Jahres Nominierungen. Fangen wir mal mit Herne an. Wir sind am Freitag dort aufgetaucht, nachdem wir nochmal zurückfahren mussten, weil die Berner was vergessen hatte. Nach 30 Kilometern hat sie es gemerkt. Hey. Und kamen im Regen an. Und trotzdem haben draußen die Kinder, ich habe gerade die Bilder von Herne auf, haben draußen die Kinder Catcar gefahren, obwohl es geregnet hat. Beeindruckend. Direkt am Eingang war das übliche Herner Symbol, ein großer gelber Pöppel, aufgeblasen. Und ja, dann konnte man da reinkommen. Es hat sich ein bisschen was geändert beim Aufbau, und zwar ist jetzt die Spielothek oben. Also sie war früher immer unten bei den ganzen Tischen. Das wurde jetzt anders designt. Die Spielothek ist oben, wo der Veranstalter meinte, die wurde jetzt dieses Jahr deutlich häufiger genutzt. Wir hatten allerdings dadurch das Gefühl, dass unten der Raum, wo relativ viele Tische waren, dass das relativ leer war. Korrekt?
Ja, das stimmt. Also das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass es voll war, war beim Dominion-Turnier. Da waren dann echt mal so 4-5 Tische mal voll belegt. Ansonsten war da unten eher, ja, tote Hose, würde ich mal so sagen.
Grundsätzlich haben ein paar Verlagsstände gefehlt. Amigo war nicht dort. Uns wurde gesagt, die haben im Moment gerade einen Marketingplan, einen anderen, wo das Budget hinfließt im Moment, und konnten dadurch keinen Stand aufmachen. Und Dieter Zander war leider nicht da, historische Spieler Zander, den wir da letztes Jahr kennengelernt haben. Ein sehr, sehr lieber Kerl mit einem Superspiel, das Kosakenschubsen, was bei uns die volle Punktzahl abgestaubt hat. Der war leider auch nicht da. Der war wohl auf einem anderen Event, soweit wir das gehört haben. Wir hoffen mal, wir sehen ihn spätestens in Essen wieder, weil er ein Kosakenschubsen für 4 Personen plant. Ja, und dann sind wir da rumgelaufen. Die anderen Stände waren so die üblichen Verdächtigen da. Ich gucke mal gerade hier auf die Liste. Abacus war vor Ort, wenn auch mit keiner Neuheit, beziehungsweise keinem Prototypen. Ashes of Empire, was ja schon ein etwas älteres Spiel ist, die waren auch da. Die sind immer da im Prinzip. Asmodee war da. Wir waren noch bei Asmodee zu Besuch. Die hatten 2 Spiele vor Ort. 3, Entschuldigung. Berner weiß gerade nicht, was ich anspiele. Wir haben bei Asmodee Protus gespielt. Und zwar haben wir gespielt Divinair, genau. Divinair heißt. Divinair ist ein Kartenspiel. Und zwar geht es darum, zu bluffen. Es gibt 4 verschiedene Karten: Rot, Grün. Jetzt muss ich gerade mal in die.
Es gibt Orange, Gelb, Grün und Blau.
Genau, und zwar ist das ein Hellseher-Spiel und man hat Hellseher-Charaktere. Der eine hat in Form einer Hellseher-Kugel, das andere ist dann aus der Hand lesen, aus dem Kaffeesatz lesen. Das sind im Prinzip diese 4 Farben. Und es geht darum zu erraten, wie viele Karten von diesen Farben denn im Spiel sind. Und zwar gibt es die Karten verschieden oft im Spiel. Zum Beispiel die gelben gibt es sehr, sehr oft theoretischerweise drin. Ich glaube bis zu 12 Mal. Die roten gibt es deutlich weniger im Spiel. Und die Karten werden am Anfang des Spiels ausgeteilt, aber so, dass nicht alle Karten ausgeteilt werden, sondern ein Teil der Karten aus dem Spiel kommt und man somit nicht weiß, welche Farbe oft drin ist und welche nicht so oft. Jeder Spieler bekommt dann eine gewisse Anzahl Karten auf die Hand, die kann man sich angucken und weiß somit, ah, das ist im Spiel, und dann muss man so gleich die Hälfte der Karten an den rechten Nachbarn weiterreichen. Und man kriegt somit wieder 3 Karten und hat wieder, oder 4 Karten, je nachdem, mit wie vielen Mitspielern man spielt, und hat somit wieder ein paar Karten gesehen. Und jetzt geht es darum, die Karten einzeln abzulegen. Also ich kann zum Beispiel eine gelbe Karte legen, dann verrate ich jedem Mitspieler, ah, der Andi hat eine gelbe Karte gehabt, also gibt es mindestens eine. Das Problem dabei ist, jedes Mal, wenn ich eine Karte lege, muss ich in der passenden Farbe eine Wertung angeben. Ich muss angeben, wie viele Karten davon drin sind. Also ich lege eine gelbe und sage zum Beispiel, 6 Karten sind davon drin. Und das muss ich jedes Mal machen, wenn ich eine Karte lege. Das kann dazu führen, dass ich nachher auf eine Position rutsche, wo ich tippe, welche Karte das ist. Also ich bin schon auf der 6, wenn ich das nächste Mal eine gelbe spiele, muss ich eine andere Zahl tippen, zum Beispiel 8. Und wenn die anderen Spieler inzwischen auch da irgendwo sitzen, kann ich mich nicht auf ihre Position setzen. Das kann sehr, sehr, sehr ärgerlich werden, dass ich dann eine Zahl tippen muss, die ich gar nicht tippen wollte, weil ich weiß, es sind viel mehr oder viel weniger Karten drin. Und wenn man mit dem Tipp richtig war, kriegt man Siegpunkte. Und wenn man mit dem Tipp fast richtig war, kriegt man auch Siegpunkte. Aber wenn man falsch war, gibt es Minuspunkte. Das ist das Konzept, ist ein sehr, sehr lustiges Bluffspiel.
Ja, relativ schnell gespielt.
Ja, in dem neuen Format. In demselben Format kam schon mal was bei Asmodee raus, vor kurzem, nämlich das Mundus Novus von Bruno, Bruno Casala. Was wir jetzt nicht schlecht fanden, aber jetzt auch kein mega Highlight, wären Divionaire für uns ein.
Divinär.
Ja, der Name ist schwer auszusprechen für mich.
Gar nicht.
Für mich schon. Während
auch falsch geschrieben.
Divinär, ja. Während Divinär ein sehr faszinierendes Spiel ist und sicherlich ein Highlight dieser Schachtelgröße, das jetzt das zweite Spiel dieser Schachtelgröße ist. Genau, das haben wir uns bei Asmodee angeguckt. Dann haben wir uns noch ein Spiel angeguckt, das nannte sich Seasons. Ist ein Prototyp auch gewesen, was in Essen dann rauskommen soll. Und zwar war das das Protospiel von Liebe Lutt, die man unter anderem kennt von Dixit.
Ja, ist ein, ja, wie soll man das beschreiben? Also es hat einen Würfelmechanismus, aber auch Aktionskarten. Hat fast schon was von so einer Art Sammelkartenspiel, würde ich mal tippen. Also man würfelt, um dann, und jeder Spieler kann sich dann einen Würfel nehmen. Auf dem Würfel sind dann verschiedene Sachen abgebildet. Je nachdem kann man sich Rohstoffe nehmen oder Karten ziehen oder ja, verschiedene Sachen machen. Und die Karten bringen dann eigentlich ja das Salz in die Suppe und man kann dann halt Karten ausspielen und ja, die verschiedenen Aktionen entweder dauerhaft oder einmalig nutzt. Heißt Seasons, weil man über verschiedene Jahreszeiten spielt. Also man spielt 3 Jahre. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nee, Entschuldigung, man fängt ja mit dem Winter an. Also Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Das ist ein Jahr und dann kommt das nächste Jahr. Ja.
Ja, das ist im Prinzip Divionär. Also man würfelt
nicht
mit. Na, Quatsch, nicht Divionär, sorry. Das ist Seasons. Man würfelt und macht dann die Aktion der Würfel und die Karten haben alle besondere Sonderfähigkeiten, die einem nach vorne bringen, die einem Zauberkünste geben, die einem Rohstoffe besorgen, in dem Fall von Machtblättchen, oder die den anderen Spielern schaden. Es ist definitiv kein Familienspiel, auch wenn es eventuell erstmal danach aussieht. Die Regeln waren relativ komplex, die Karten sind komplex und haben komplexe Mechanismen, wie sie ineinander greifen. Man kann andere Spieler ärgern, man kann sich voranbringen, man versucht es zu optimieren mit den Würfeln. Erinnert ein bisschen an Sammelkartenspiele mit Würfeln, Faktor dazu und noch einem Wirtschaftsmechanismus von diesen Blättchen her, die man auch verkaufen kann gegen Siegpunkte oder dann für die Karten aufspart, um die zu bezahlen. Das war noch nicht das ganz fertige Spiel, somit können wir nicht allzu viel sagen. Uns kam es etwas komplex und lang vor. Aber ansonsten sollte man sich das fertige Spiel angucken. Ja, was haben wir uns denn noch angeguckt? Wir waren dann, das war, bei Asmodee lag noch natürlich der Prototyp aus von der Erweiterung zu Seven Wonders. Die kommt ja dann auch raus, genau, die heißt Cities. Die City-Erweiterung bringt Ärgerfaktor ins Spiel, beziehungsweise Interaktion in dem Sinn, dass man jetzt auch Spieler angreifen kann, die nicht direkt zum Beispiel benachbart zu einem sind. Also man kann Spieler überspringen und greift dann den zweiten an. Nicht den links und rechts neben einen direkt, sondern den Spieler danach. Das geht jetzt bei der Erweiterung. Man kann andere Spieler ärgern, indem sie alle Geld abgeben müssen oder Siegpunkte oder ähnliches. Es gab da viele Ärgerkarten, die es vorher nicht gab. Gespielt haben wir es allerdings nicht. Wir haben uns nur mal die ganzen neuen Kartenfähigkeiten angeguckt. Wer war denn noch da an Ständen? Da haben wir den DD-Verlag, bei der haben wir kurz mal nachgefragt. Es lag kein Proto aus, allerdings kommt eine Neuheit wieder, eine neue Erscheinung von Uruk, die Wiege der Sonne. Das haben wir uns damals mal, das ist schon lange her, das haben wir mal in München kennengelernt gehabt und fanden das sogar sehr, sehr gut und haben es daraufhin gleich besorgt. Das hat uns damals nämlich recht gut gefallen. Ein Kartenspiel, wo man, jetzt muss ich kurz mal überlegen, da habe ich mich gerade nicht vorbereitet, das war das, wo man diese Dinger bekommt.
Ich habe irgendwie keinerlei Erinnerung an das Spiel. Hast du nicht beim David gespielt?
Ach so, beim David, ja, genau. Wie gut, dass man einen Laptop nebendran hat. Wir haben es jetzt da auch vor Ort nicht gespielt. Wir haben nur mal nachgefragt, was an Neuheiten kommt. Und Uruk kommt in Essen raus. Und zwar wird die... Was ist?
Wespe.
Eine Wespe. Wo denn?
Ich höre sie nur.
Sicher, dass es eine Wespe war?
Ja, sie ist an deinem Fuß lang geflogen.
Aha, naja. Gut, also wir haben eine Wespe hier irgendwo. Aber wir waren beim Spiel Uruk. Uruk kommt raus als Neuauflage und zwar dann gleich mit der Erweiterung. Es gab eine Erweiterung damals, dass man zu fünft spielen kann. Das ist jetzt dann gleich inkludiert. Und ich habe jetzt auch gerade ein paar Bilder gefunden und erinnere mich wieder. Das haben wir, glaube ich, nicht in München gespielt, sondern genau beim David hier, beim Kumpel von uns. Und zwar haben die Karten Gegenstände drauf und Rohstoffe. Und man versucht, gewisse Sachen zu sammeln. Ist jetzt schon länger her von uns. Man kann sich hochleveln. Auf jeden Fall hat es uns damals sehr, sehr gut gefallen. Wir müssten es echt mal wieder spielen, damit ich wieder wüsste, um was es in den Regeln geht. Und darauf kommt auf jeden Fall die Neuauflage raus. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, es sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, wenn man ein Spiel gespielt hat und holt sich es gleich danach in seine Sammlung. Dann war das dementsprechend gut und davon kommt die Neuauflage raus. Genau, das war bei DDD. Ansonsten Eggert. Eggert hat 4 Neuheiten da liegen gehabt. Waren das 4? Waren das 3? Bin mir gerade nicht ganz...
Nein, also indirekt sind es ja 5, ne?
Ah ja, na gut, indirekt hat Eggert 5. Ja, Tatsache, sein Spiel Milestone und Spectaculum ist bisher immer noch nicht produziert, beziehungsweise wird es dann demnächst irgendwann mal. Das heißt, das sind tatsächlich keine Sommerneuheiten von Eggert und Pegasus. Nein, sie werden dann sozusagen in die Essen-Reihe rücken. Das heißt, das sind 2 Essen-Neuheiten, die wir euch schon per Video kurz vorgestellt haben. Die sind immer noch nicht vorhanden. Tatsächlich hat er aber noch 3 weitere Spiele und eine ganz kleine Mini-Erweiterung hat er auch mit im Gepäck gehabt. Und zwar gab es eine Mini-Erweiterung bei ihm und beim Pegasus-Stand zu Village. Das waren 6 Blättchen, die nochmal andere Aufträge haben als im Spiel.
Waren es 6?
Na, so sicher bin ich mir nicht. Die Berner sagt gerade, vielleicht waren es nur 4. Könnten auch nur 4 sein, bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt Zusatzblättchen auf jeden Fall, die Aufträge darstellen von Village und die das Spiel nochmal variieren. Die gab es, die wurden verteilt. Die gab es am Pegasus- und Eggert-Stand. Die werden sicherlich auch in Essen nochmal oder sonst, wenn man Peter sieht oder Eggert-Spiele sieht oder Pegasus, kann man garantiert danach nachfragen. Ansonsten hat er noch Brettspielneuheiten gehabt. Und zwar zum einen hat er Space Dealer, hat er ja damals mal gehabt. Dann war es irgendwie ausverkauft und es gab irgendwie Probleme mit dem Namen, weil irgendein anderer den Namen Space Dealer hatte. Und dann wollte der Peter es die ganze Zeit unter anderem Namen rausbringen, hat es aber irgendwie zeitlich nicht geschafft. Jetzt lag tatsächlich die Neuauflage als Proto für uns da. Das heißt jetzt das Ganze im Moment Space Time und besitzt dasselbe Material im Prinzip wie Space Dealer, aber komplett neue Regeln, ein komplett neues Brett. Die Regeln wurden entschlackt, verbessert, interaktiver gestaltet und das ganze Design der Sache ist jetzt in 3D. Das sah, ja, das Cover, da war so ein kleiner Entwurf vom Cover schon da, das ist jetzt in 3D gemacht und ja, ich persönlich hatte Space Dealer damals nicht gespielt, für mich war das jetzt neu, mir hat es übrigens sehr gut gefallen. Wir haben eine Partie gespielt, das Positive ist, es dauert exakt 30 Minuten, also man hat nur 30 Minuten Zeit, weil danach ist das Spiel sofort abrupt beendet. Das wird markiert durch eine Uhr bzw. durch eine Musik, die läuft. Damals war das eine CD, aktuell plant der Peter einen MP3-Download, so wie ich das verstanden habe, so dass man es auf sein Smartphone oder ähnliches ziehen kann und dann die Zeit ablaufen lässt. Dann läuft dann so ein lustiger Science-Fiction-Hintergrund und jeder hat 2 Zeituhren, die ungefähr, ich glaube, waren es eine Minute, waren es 30 Sekunden, die laufen?
Eine Minute läuft
ungefähr. Eine Minute hat man 2 Zeituhren und alle Aktionen, die man macht, macht man mit diesen Uhren. Das heißt, ich stelle die Uhr da drauf, drehe die Uhr um und wenn die Uhr umgedreht ist, dann darf ich das machen, was das Feld macht. Und ich habe halt 2 Aktionen und muss immer dann sozusagen 2 Minuten warten. Wenn ich allerdings die Uhren dauernd benutze, dann habe ich vielleicht eine Aktion gemacht, die ich gar nicht brauche, habe ich zu spät gemerkt, man darf die Uhr, wenn sie läuft, leider nicht mehr abdrehen. Das heißt, da muss man warten, bis die Uhr abläuft. Was gibt es als Aktionen? Ich kann mit meinem Raumschiff rumfahren, kann dadurch Erweiterungen kaufen für meine Raumschiffe, für mein Lager, für meine Produktion. Ich kann andere Planeten besuchen und denen Güter bringen, die sie brauchen. Aber um was zu brauchen, muss man erstmal diese Plättchen auslegen. Wie hieß das? Nachfrage. Nachfrageplättchen. Man muss Nachfrage generieren, auch das geht wieder mit Zeit. Und ich muss die Güter, die ich produziere, natürlich auch mit Zeit produzieren und auf mein Lager beamen, auch mit Zeit. Ich fand es echt ein sehr fluffiges Spiel und der Mechanismus ist neu. Auch wenn er für viele, die das damalige Spiel kennen, sicherlich nicht neu ist. Aber für uns war das ein neues Spielgefühl.
Ja, wie hat es die Petra so schön gesagt? Stressiges oder hektisches Warten, das trifft ziemlich genau. Es ist irgendwie durch diesen Zeitfaktor, also die 30 Minuten, das macht es dann irgendwie schon stressig, weil man ja so viel Aktionen machen möchte wie möglich. Andererseits ist man ja dadurch trotzdem immer wieder gezwungen, eine Minute lang irgendwie gar nichts zu tun, außer über seinen nächsten Zug nachzudenken, weil man ja nichts machen kann, während die Zeit läuft. Also ist schon eine lustige Kombination. Mir hat es übrigens auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wobei ich tippen würde, da gibt es noch sehr viel Optimierungsbedarf auf unseren Seiten. Wir hatten nämlich alle nicht so richtig viele Punkte. Da könnte man durchaus mit Sicherheit sich noch verbessern.
Also insgesamt kann man auch sagen, die 2 Uhren gehen in 1 Minute. Das heißt, wenn man nur 30 Minuten spielt, hat man tatsächlich maximal 60 Aktionen. Viel mehr sind das dann nicht. Ne? Was kann man noch sagen? Die Regeln wurden verändert. Ich kenne das Original, wie gesagt, nicht. Aber was wir wissen von Peter ist, dass es jeder ein Plättchen hat mit 3 Punkten. Das ist jetzt attraktiver gestaltet, sofort jemanden zu beliefern, weil wer als erstes jemanden beliefert, der kriegt sofort dieses Plättchen, was 3 Punkte wert ist. Und die Plättchenhoheiten, Werte haben sich geändert. Ich glaube, das sind jetzt mehr Plättchen von den höheren Werten. Und der Plan hat sich geändert. Die Wege sind einfach viel, viel kürzer geworden. Das war das, was uns der Peter mitgeteilt hat. Das war da. Beim Peter lag außerdem noch aus ein Spiel vom Rainer Knizian. Da weiß ich jetzt gerade den Namen nicht.
Es wird geschrieben Q-I-N. Wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht so genau. Ich glaube Chin.
Ja, auf jeden Fall ein japanisches Spiel. China, im China-Thema, Asien-Thema. Und das ist ein Spiel vom Rainer und wir haben es leider nicht gespielt. Das liegt daran, dass wir den nächsten Peter sowieso besuchen und in Hamburg und mit dem Peter demnächst ja auch in Mallorca sind auf unserem Gazing of Friends Event eine Woche lang und seine ganzen Neuheiten bringt der Peter da mit und dann werden wir uns die ganz genau zu Gemüte führen und die auch alle spielen und dann werden wir erst was dazu sagen. Aber es kommt auf jeden Fall ein Rainer Knizian-Spiel raus. Was da auch noch lag, war ein weiteres asiatisches Thema.
Jedo,
genau, das kommt auch bei ihm raus. Das war dann eher auch ein längeres Spiel, hat er uns gesagt, was auch so 2-3 Stunden dauern wird und unter anderem einen Worker-Placement-Mechanismus hat und Aufträge muss man generieren und man muss aufpassen, dass der Wächter nicht kommt. Sah sehr vielschichtig aus, das schauen wir uns dann auch dann nochmal genauer an. Und die dritte Neuheit, war da nicht noch eine?
Das war
das Space Time, ne? Genau. Das sind die Sachen, die der Eggert dabei hatte. Die schauen wir uns dann demnächst nochmal ganz detailreich an. Der Kosmos Verlag hatte leider keine Protos ausliegen, so wie wir gesehen haben. Dann war Feuerlandspiele da, ein ganz neuer Verlag, gegründet von Uwe Rosenberg und Frank. Den Nachnamen weiß ich gerade von Frank nicht. Wir kennen sowohl den Uwe Rosenberg, jetzt seit neuestem kennen wir auch den Frank und wir kennen die 2 Autoren des Spiels, nämlich den Helge Ostertag und den Jens Trögemüller. Die sind nämlich sehr, sehr gute Freunde von uns und den Proto kennen wir, glaube ich, seit wir den Helge kennen. So ziemlich 4-5 Jahre. Hm?
Ja, kommt schon hin.
War damals ein sehr gutes Spiel, allerdings hat es sehr lang gedauert. Ich glaube, 3-4 Stunden haben die Partien gedauert. Inzwischen hat er halt auch einen Verlag gefunden, hat einen Co-Autor gefunden, den Jens, und sie haben die Regeln zusammen verändert und das Spiel ist komplett, sieht anders aus und ist mein persönlicher, oder ich glaube, ich wage es mal zu behaupten, von Frankfurt ein Klickenabender Team, generell der Vielspieler-Tipp dieses Jahr, was rauskommt, weil es kommt zu Essen raus, das steht fest und ist ein bombastisches, gutes Spiel.
Ja, also es ist auf jeden Fall, die Spielzeit wurde deutlich verringert, man kommt jetzt so mit etwa gut 2 Stunden hin, das Spiel. Das Thema ist eigentlich ein Fantasy-Thema. Man hat die Möglichkeit, zwischen 14 verschiedenen Völkern zu wählen, also eins dieser Völker zu spielen.
Alle spielen sich anders.
Ja, und versucht dann in Terra Mystica, also das heißt auf der Welt, dann dort so ein bisschen sein Territorium zu erobern, ein bisschen zu bauen,
Mechanismenmäßig hat man auch noch ein Tableau und wenn man Sachen baut, dann werden auf dem Tableau Sachen, ich nenne es so gern freigeschaufelt, also Aktionen freigeschaufelt und wenn man die freigeschaufelt hat, wird irgendwas mächtiger, das kennt man unter anderem, ich glaube, von Hansa Teutonica zum Beispiel und wenn man die Gebäude allerdings wieder wechselt und ausbaut, dann muss man sie wieder zurück aufs Tableau legen und dadurch verschwinden die Aktionen wieder und ansonsten sorgt das Spiel auch für Interaktionen, weil die Leute versuchen, nah bei den anderen zu bauen, weil man dafür extra Machtpunkte bekommt, die man wiederum einsetzt, um andere Karten zu bekommen und andere Aktionen einzusetzen. Und das Tolle ist, dass jedes Volk sich komplett anders spielt. Das heißt, manche Völker können unter der Erde durch, manche können Schifffahrt machen, manche können bessere Bauen machen, manche können Magie. Das ist bei jedem Volk komplett anders. Das spielt sich also auch jedes Volk anders. Und das Faszinierende, was er gemacht hat, ist, dass die Welt aus verschiedenen Feldern besteht, wie man das auch schon kennt aus anderen Spielen, wie Small World World oder Siedler von Catan. Also es gibt Felder, die sind halt sumpfig, es gibt Felder, die sind Wald, es gibt Felder, die sind Eben. Und je nachdem, was für ein Volk man hat, kann man nur auf einem gewissen Feldart bauen. Also zum Beispiel, ich glaube, was fällt mir uns da ein? Es gab die Zwerge können, glaube ich, nur im Gebirge bauen zum Beispiel. Und dann fängt man natürlich am Anfang am Gebirge an, aber auch diese anderen Landschaftsarten, die kann man zu seiner Landschaftsart umwandeln. Und das kostet wiederum Aktionspunkte bzw. verschiedene Rohstoffpunkte, die man ausgeben muss, um das Land umzuwandeln. Und das macht schon tierisch viel Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel, wie hieß es jetzt nochmal? Terra Mystica, genau. Wir kennen den Pote noch unter anderem Namen. Und das Spiel macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es war jetzt in Herne im Prinzip fast im Endzustand. Die Grafiken sind schon ziemlich fest entwickelt. Die Völker sind im Prinzip alles fix. Die Regeln sind im Prinzip fest. Es wird noch an winzigen Details gearbeitet. Immerhin sind es ja 14 verschiedene Völker, die sich alle anders spielen lassen. Das heißt, das soll wirklich extrem austariert sein. Es ist ja auch ein Vielspielerspiel. Und da sind sie noch auch am Arbeiten dran. Aber im Prinzip ist es fertig. Und wir werden einen Termin mit den Jungs machen, allen zusammen, und werden dann eine große Videosession machen, wo wir das Ganze dann vorstellen. Ja, das war genau Feuerlandspiele, neuer Verlag in Essen, nicht vergessen bitte. Dann Hans im Glück hatte jetzt keine Neuheit da, die sehen wir allerdings auch in Mallorca, da haben sie auch ihre Protos da, da werden wir uns die angucken. Lookout Games haben wir natürlich vorbeigeschaut. An dem Moment einen schönen Gruß an das ganze Lookout-Team. Das macht jedes Mal wieder Spaß, euch zu treffen. Und da haben wir das erste Mal jetzt auch Agricola, das Zwei-Personen-Spiel, gespielt. Das kam nämlich erst vor, ich glaube, vor 3 oder 4 Tagen ist das erst erschienen. Und das hat uns relativ gut gefallen.
Ja, eigentlich hättest du ja mal sagen müssen an das ganze Lookout-Team. Und du weißt jetzt, wer Rolf und Ronny sind.
Genau, die verwechsel ich sonst immer.
Ja, und jetzt habe ich vergessen, was du mich gefragt hast.
Ich habe dich gefragt, wie du das Agricola Zwei-Personen-Spiel findest.
Also, ja, ich finde es eigentlich sehr fluffig, muss ich mal so sagen. Was man ja von Agricola eigentlich nicht so sagen kann, dass es fluffig ist. Das Zweier spielt sich wirklich schnell.
Ja, 30 Minuten, 20 Minuten vielleicht sogar, wenn man sich beeilt. Man hat nämlich tatsächlich nur 8 Spielrunden, und in jeder Spielrunde hat man nur 3 Aktionen. Sehr, sehr viele Leute haben uns auch gefragt, während wir es gespielt haben, und auch wir haben uns auch zum Teil natürlich vorher gefragt, braucht man denn Agricola Zwei-Personen-Spiel, wenn man Agricola besitzt?
Ja, also ich muss sagen, die Frage kam natürlich öfter in Herne, und natürlich ja, fragt man sich das schon. Ich würde persönlich das Zweier dem normalen Agricola zu zweit vorziehen, weil es einfach nicht so aufwendig ist, nicht so viel aufbauen ist, nicht so viel, es spielt sich schneller, es spielt sich flüssiger. Also ich würde das, wenn man zu zweit ist, wenn man wirklich zu zweit ist, lieber das Neue jetzt spielen, das Zweier spielen, als das Original, sage ich mal so.
Man muss dazu aber auch sagen, es ist nicht mehr das gleiche Spielsystem. Also ich persönlich würde auch zu zweit eher zu dem greifen, weil es einfach viel schneller gespielt ist. Aber es ist trotzdem natürlich deutlich abgespeckt. Es gibt keine Ausbildungskarten, es gibt keine Karten generell. Es geht auch nicht mehr darum, sich zu ernähren. Man muss nicht sich ernähren. Es geht darum, einfach nur seine Züge zu optimieren, die Aktionen gut auszunutzen, eventuell Gebäude und Zäune zu bauen und vor allem extrem viele Tiere zu bekommen. Es geht also mehr darum, seine Tierzucht. Das Spiel ist im Prinzip auf den Tierzuchtmechanismus beschränkt und auf den Optimierungsbedarf, den man auch bei Agricola braucht. Aber es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr fluffig spielen und es hat sehr, sehr gut gefallen. Mit dabei hatte der Uwe auch ein Proto. Das hatte er damals, glaube ich, als Le Havre 2er angedacht. Inzwischen wird es wohl nicht mehr als Le Havre 2er rauskommen, sondern wird einen anderen Namen tragen. Das haben wir auch angespielt. War auch sehr, sehr interessant. Ich fand es sogar noch ein Ticken interessanter als das Agricola 2er. Da hat man ein Rad vor sich, jeder Spieler hat ein Rad, und man kann in seinem Zug einfach nur ein Gebäude kaufen oder ein Gebäude benutzen. Und wenn man das benutzt, dann kommt das Gebäude auf diesem Rad immer auf die Nullerposition. Das kennt man aus anderen Uwe Roseberg-Spielen, seit es das Rad gibt. Das heißt, wenn ich das Rad gleich kaufe, tue ich es auf meine Nullerposition, und wenn ich dann nächste Runde, wenn wir unsere Aktion gemacht haben, wandert das Rad eins weiter und dadurch wird das Gebäude zweifach aktiviert, wenn ich es dann aktiviere. Oder ich warte eine Runde, dann wird das Gebäude dreimal so stark. Oder ich warte noch eine Runde, dann wird es viermal so stark. stark. Oder ich warte noch eine letzte Runde, dann wird es viermal so stark und ich kriege noch eine Münze dazu. Das ist der Mechanismus. Die Gebäude werden also immer mächtiger, wenn sie nicht benutzt werden. Und wenn sie benutzt werden, sacken sie wieder auf Null. Und mithilfe dieser Gebäude versucht man, seine Rohstoffleisten, die vor einem liegen, zu verbessern. Das ist einfach nur so ein Raster mit X und Y. Und auf diesem Raster kann man nach rechts, nach oben oder schräg nach oben wandern. Und man hat vier Rohstoffe, glaube ich, waren es, die da hochwandern. Und diese Gebäude haben wiederum Pfeile, die sozusagen andeuten, wie ich einen Rohstoff erhöhen kann oder wie ich den verbessern kann, wie ich den umwandeln kann. Das klingt alles super komplex, ist aber total einfach zu bedienen. Die Regeln sind total simpel, schnell erklärt. Wenn man es vor sich sieht, versteht man es im Prinzip sofort. Man kann es beim Spielen gerade erklären und hat echt gut funktioniert.
Ja, mir hat es deutlich, also was heißt deutlich, aber mir hat es noch besser gefallen als das Agricola zu zweit, weil ich einfach diesen Radmechanismus fand ich schon in Ora et Labora ziemlich gut und der ist einfach wirklich, den hat der Uwe da eigentlich fast noch mehr perfektioniert, auch mit den, dass sozusagen innerhalb des das Rad eigentlich alles macht, das zeigt dir an, wie viele Aktionen du hast, das zeigt dir an, welche Gebäude gebaut werden, das zeigt dir an, welche Gebäude, wie viel Mal du die nutzen kannst, das ist eigentlich schon ziemlich optimal und finde ich wirklich eine sehr schöne Lösung und ja, hat mir gut gefallen.
Das Wort fiel ja schon, fluffig.
Ja.
Ansonsten haben wir noch einen weiteren Proto von Uwe gespielt, der allerdings erstmal noch nicht in naher Zukunft rauskommen wird. Das war ein kleiner Test von ihm. Wir fanden das sehr, sehr interessant. Wenn der Uwe das hört, der wird sich sicherlich an unsere Partie erinnern. Wir haben dann nämlich mit ihm ein bisschen dran gewerkelt und haben ihm so ein bisschen noch einen Tipp gegeben, wo wir das Spiel sehen. Und wir würden uns freuen, wenn das Spiel demnächst noch weiterentwickelt wird, weil das wird Puzzle-Fans, die zum Beispiel auf Zeitdruck gerne optimieren und puzzeln, wie es man zum Beispiel von Ubongo oder so Konsorten kennt, sehr interessieren. Also Uwe, lass dich nicht entmutigen, das sah sehr, sehr schön aus. Ansonsten lag natürlich noch der Agricola Höhlenbauer Prototyp aus. Wir haben auch in Uwe wieder darauf angesprochen. Wir hatten ja schon mal ein Video gedreht. Das wird dieses Jahr noch nicht erscheinen. Das ist dann höchstwahrscheinlich für nächstes Jahr angezeigt. Das heißt, auch Agricola-Fans von großen Spielen werden sich nächstes Jahr wieder auf etwas freuen können. Das war im Prinzip der Lookout-Stand. Lookout hatte auch dann eine frischere Warenzufuhr und zwar lag Goa dort, was jetzt auch gerade frisch produziert ist. Es ist eine Neuauflage vom alten Hans im Glück-Spiel, wo einige Regeln angepasst worden sind und die kleinen Bilder auf Piktogramme, die wurden auch angepasst und es ist im Prinzip die überarbeitete Neuauflage von dem alten Hans im Glück-Spiel von Rüdiger Dorn. Genau, die gibt es jetzt auch zu kaufen. Ja, das war der Lookout-Stand. Ich gucke gerade. Lookout. Numskull. Numskull haben wir auch kurz vorbeigeschaut. Die hatten jetzt dieses Bullfrog Gold.
Gold Field,
genau. Das war so ein, im Prinzip ein Aktienspiel. Spielt halt in der damaligen Zeit im Goldrausch. Und ja, man baut halt Zugreihen, in dem Fall waren es keine Züge, sondern es waren Züge, Zugreihen über das Gelände und je nachdem, in welchem Gelände man sich bewegt, in der Ebene oder in Hochbergen, kostet es halt mehr. Man kauft am Anfang eine Aktie, die kostet dann 10.000. Wenn man die erste Aktie kauft, ist man der Haupteigentümer und kann entscheiden, wie das Geld ausgegeben wird und wie sich die Bahn entwickelt und wo sie weiterbaut. Und wenn man dann ein Goldwerk an den Zug anbaut, dann steigt sofort der Aktienwert und der Goldwert auch und hat uns sehr, sehr, sehr an so die typischen Aktienspiele erinnert, wie 18XX, wie Chicago Express und Konsorten, sah sehr, sehr so ähnlich aus. Gespielt haben wir es jetzt nicht, hatten wir nicht die Zeit dafür, aber das soll jetzt auch in Essen nochmal neu erscheinen, weil dieses Jahr zu Essen ist es dann fertig. Letztes Jahr zu Essen war es zwar da, aber das ganze Spielmaterial ist wohl im Zoll hängen geblieben, haben wir uns sagen lassen. Und deswegen ist es jetzt doch eine Neuheit für dieses Jahr in Deutsch, auch mit deutschen Karten und deutschen Regeln. Das kommt dann bei Numskull Games raus. Dann waren wir noch beim PD-Verlag. Da gibt es tatsächlich eine MacGertz-Neuheit und die hat uns irgendwie schockiert.
Ja, allerdings. Wobei, man weiß ja nicht, vielleicht fügen sie ja das Rondell doch noch dazu. Es hat nämlich Tatsache kein Rondell.
MacGertz.
Ja.
Kein
Rondell.
MacGertz. Kein
Rondell.
Sollen wir es mal wiederholen? Kein Rondell. Ja, Tatsache. Also McGertz hat ein Spiel ohne Rondell. Er wurde anscheinend auch oft genug darauf angesprochen, ob er immer denn das Rondell machen muss. Und jetzt hat er ein Spiel, was ohne Rondell funktionieren soll. Wir haben es uns kurz mal angeguckt, um was es geht. Es ist ein großer Plan, wie man es von McGertz-Spielen kennt, mit verschiedenen Kontinenten. Und das Rondell existiert nicht mehr. Stattdessen haben die Spieler Karten, die sie ausspielen. Die Karten machen verschiedene Aktionen. Und eine dieser Karten, wenn man sie ausspielt, führt dazu, dass man alle Karten wieder auf die Hand bekommt. Das heißt, die Limitierung ist das Handmanagement man selbst, das man auf der Hand hat und nicht mehr das Rondell. Es ging darum, Waren zu kaufen. Ganz unüblich für ein McGertz-Spiel, die Waren, die man verkauft, verändern nicht. Sie sollte ihren Wert sagen.
Ach so.
Es gibt nämlich keinen Marktmechanismus in dem Sinn, sondern für die Rohstoffe kann man Auftragskarten wiederum einlösen. Aber wenn man Gold kauft für 100, dann verändert sich der Preis von Gold nicht mehr. Also man kann nicht Rohstoffe kaufen und sie dann teurer verkaufen. Sowas existiert dort auch nicht. Gespielt hatten wir leider auch keine Zeit, aber den Proto und beziehungsweise das dann etwas weiterentwickelte Spiel werden wir uns sicherlich als Klickenabendler auf dem Burg-Event von den Heidelbergern angucken. Und dann auch für euch festhalten auf Video. Sah auf jeden Fall optisch typisch McGertz aus, außer dass halt das
Rondell fehlt.
Genau. Ja, dann waren wir bei Pegasus Spiele. Da haben wir aufgenommen Mage Knight. Das kam nämlich gerade raus. Und was sehr verblüffend ist, es ist gerade erschienen und es ist schon
so gut wie ausverkauft. Ich glaube, was haben sie gesagt? Noch 50 Exemplare oder so?
Ja, und soweit ich auch jetzt gerade gesehen habe, es gibt es auch schon nicht mehr im Pegasus Shop. Erstauflage ist schon weg, gerade erschienen, gerade frisch aus der Druckpresse und schon ist es fort. Es soll aber eine Zweitauflage kommen. Ich meine, sie haben erwähnt, nächsten oder übernächsten Monat.
Ich glaube, im Juli haben sie gesagt.
Genau. Wir haben das Ganze mal, wir haben den Tim geschnappt von den Supportern. Huhu, Tim. Mit dir waren wir ja dann auch immer, mit den Pegasus-Supportern sind wir immer samstags essen abends, das ist auch immer lustig. Und der Tim hat uns Mage Knight dann erklärt. Wir sind nicht auf alle Details eingegangen, aber haben so die Basisregeln erklären lassen. Es ist ein Deckbauspiel, was allerdings den Deckbaumechanismus nur als Mechanismus verwendet, weil man läuft auf einer Weltkarte rum und versucht Monster zu besiegen. Das macht man dann zwar mit seinem Deck, aber man hat so ganz andere Mechanismen noch drin. Es ist also kein reines Deckbauspiel. Und die Figuren sind alle bemalt und sahen auch echt sehr ansprechend aus.
Ja, also die Figuren fand ich persönlich ja sehr schön. Ansonsten würde ich mal das sagen, zum Aufbauen ist es erstmal typische Materialschlacht, die man so von auch einigen anderen Fantasy-Spielen von Fantasy Flight und so kennt. Da kann das durchaus mithalten. Viele Counter, viele Karten, viele Kleinigkeiten, die erstmal beim ersten Spiel aufgebaut werden muss. Allerdings hat der Tim uns auch gesagt, dass es gibt auch eine Regel, sozusagen eine Regel fürs Einführungsspiel und dann eine Regel für wirklich jedes Detail und ja.
Das Einführungsspiel soll auch nur 30 Minuten dauern und dann das normale Spiel dann halt 2 bis 3 Stunden. Ja, das war Mage Knight, das haben wir uns angeguckt, haben wir für euch aufgenommen. Das wird demnächst dann irgendwann mal bei uns erscheinen als Vorstellungsvideo. Was wir uns auch sehr gefreut hat, man sieht immer mehr Bilder von Die Zwerge. Ein kooperatives Brettspiel von Pegasus Spiele, was wir schon im Prototypenzustand spielen durften und was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Das mag unter anderem daran liegen, dass wir sehr große Markus Heitz-Fans sind und die Zwergen-Quadrologie verschlungen haben. Das mag aber auch daran liegen, dass wir sehr kooperative Spiele schätzen und es mag auch daran liegen, dass das Spiel auch einfach sehr, sehr gut ist. Ja, da waren schon die Bilder zu sehen von den Zwergen, die waren sehr, sehr schön illustriert und man hat gesehen, das Cover hat dasselbe Cover wie das Buch, also diese Feueraxt ist dort abgebildet und ja, das Spiel kommt, soweit wir informiert sind, offiziell in Essen raus.
Ja, also an der Stelle können wir natürlich hoffen, dass sozusagen durch das Spiel Markus Heitz motiviert wird, ein 5. Buch zu schreiben. Darauf warte ich schon sehr lange. Ansonsten, ja, das Spiel ist prima. Also es ist ein kooperatives Spiel, also somit vergleichbar mit Pandemie oder
Hust. Noch mehr Hust.
Ja, hab ich verschluckt. Schlucken und Reden geht nicht gleichzeitig. Ja, also mit Pandemie kann man es vergleichen oder auch mit, ja, gab ja in letzter Zeit einige kooperative Spiele auf dem Markt, die durchaus erwähnenswert sind. Ghost Stories, Flashpoint, Fire Rescue. Ja, also damit durchaus kann es durchaus mithalten. Thema natürlich absolut super für uns. Aber auch die Mechanismen schön. Es hat 3 verschiedene Ziele, soweit ich mich erinnere. 3 oder 4. 4 sogar. Ja, dadurch spielt sich natürlich dann auch jede Partie anders und es endet auch immer auf verschiedene Weisen. Das heißt, es ist also durchaus sehr flexibel und sehr variabel.
Erinnert auch am Anfang ein wenig an Pandemie vom Mechanismus her, ist aber doch komplett anders vom Spielgefühl. Genau, das war dann auch Pegasus. Beim Pegasus gab es noch etwas, wo der Andi sich kaum loseisen konnte. Und zwar hat Pegasus den Komplettvertrieb jetzt für die Perplexus-Bälle. Perplexus, sagt euch das was? Andi muss jetzt auch husten. Perplexus-Bälle, sagt euch das was? Das war in Essen, kam das raus. Man konnte es sehen bei Yellow, aber man konnte sie, glaube ich, noch nicht kaufen. Jetzt werden sie fertig produziert und man kann sie auch in Deutschland überall kaufen, weil sie halt komplett bei Pegasus sind. Diesen Ball gibt es in drei Schwierigkeitsgrufen. Ups, da kommt ein Flugzeug. Sekunde. Ja, auch in England, auch in Bergen-Enkheim fliegen manchmal Flugzeuge bei uns. Nicht allzu oft. Nur bei Ostwind. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Also diese Bälle gibt es in drei Schwierigkeitsgrufen. Warum will ich immer Gruf sagen? Du hast den Gruf nicht. Nein, stört nicht den königlichen Gruf, war das mal. Ja, genau. Genau, also Schwierigkeitsstufen, drei Stück. Und zwar gibt es die Anfängerstufe für Kinder.
Rookie.
Den Rookie Ball, den haben sie nicht da gehabt. Aber was sie da hatten, war den normalen Superplexus. Superperplexus? Nee. Perplexus?
Perplexus Original.
Genau, Perplexus Original und den blauen. Das war dann der Perplexus. Wow.
Expert, extrem.
Ich weiß, auf jeden Fall, der blaue ist der schwierige, das ist der große. Und was ist dieser Ball? Das Ball ist einfach nur ein Plastikball, relativ groß, den man in zwei Händen halten muss. Und in diesem Ball befindet sich ein 3D-Labyrinth. Jeder von euch kennt garantiert dieses Kugellabyrinth von früher, wo Löcher drin waren und man hatte eine Hand an dem einen Drehrad und eine Hand an dem anderen Drehrad und konnte somit die Holzfläche neigen, nach vorne, nach hinten und zur Seite. Und im Prinzip ist es nichts weiter als genau das, aber in 3D. Das heißt, alle Flächen, die da sind, muss man von oben, von unten, von der Seite mit dem Ball durchwandern. Da sind dann halt Hügel, da sind Löcher, da sind Rutschen, da sind Zylinder, in die man reinfällt und wieder auf der anderen Seite raus und in Spiralen reinkommt. Das muss man einfach gesehen haben. Ich finde das Ding faszinierend.
Ja, Dani war überhaupt nicht mehr loszukriegen. Wir haben uns schon am Samstagabend wollten wir ja dann essen gehen. Wir stehen alle am Pegasusstand und warten und niemand. Und ja, Anni, weg ist er. Wir hatten alle schon die Befürchtung, dass er sich mit dem Ball irgendwohin in die Ecke in Herne verzogen hat und wir da die nächsten Stunden sitzen.
Hat er aber nicht. Er hat sich dann verquatscht mit Daniel Stanke, der auch auf dem Event war. Und wenn man alte Bekannte sieht, verquatscht man sich. Aber ja, ich hätte auch mit dem Ball beschäftigt sein können.
Ja, wir haben durchgezählt, haben dann schon festgestellt, dass die alle Bälle da sind. Aber ja, also es war wirklich faszinierend zu beobachten. Überall hat man die Leute mit diesen Bällen gesehen. Das war wirklich, glaube ich, beim Pegasus-Stand eines der beliebtesten Sachen, ja, sowohl von Kindern wie von Erwachsenen, wie von den Pegasus-Mitarbeitern selbst, waren die Bälle sehr beliebt.
Ich nenne ihn auch liebevoll Akroball, weil wenn man runterfällt, dann hat man Aggressionen, aber das Ding ist wirklich, es ist unglaublich suchtfördernd. Ich brauche so einen Ball auf jeden Fall, mindestens einen. Genau, das haben wir auch beim Pegasus-Stand gesehen. Das waren sozusagen die drei super Neuheiten am Pegasus-Stand. Jetzt hat sich gerade mein Akku von meinem Laptop verabschiedet. Ich versuche es gerade nochmal. Ah ja, er geht wieder auf. Tatsache. Pegasus-Spiele, was haben wir noch? Senet, nee, Smiling Monster Game, genau, da können wir noch was zu sagen. Spieltrieb war nicht da. Ulysses Zeichner, die Martina war da, die hat gezeichnet. Ja, das stimmt.
Marina.
Die Marina, ja genau. Fahrenbach, die ist ja die Illustratorin und die macht im Moment auch sehr, sehr viel im Spielebusiness und die hat natürlich, die ist immer vor Ort und malt. Man kann sich malen lassen, zum Beispiel als Simpsons-Figur oder ähnliches. Zoch Verlag war da, hat aber keine Neuheiten gezeigt. Also zumindest keine Prototypen, ja, aber Smiling Monster Games haben wir nochmal vorbeigeschaut gehabt. Die hatten einen Prototypen dabei, beziehungsweise haben ihn unter den Tisch extra für uns vorgeholt. Der soll nicht dieses Jahr erscheinen, sondern erst nächstes Jahr. Das war ein Kartenkampfspiel, Zwei-Personen-Spiel. Der eine hat das eine Volk, der andere das andere. Und man hatte vier Felder, die gewisse Spezialfähigkeiten haben. Da konnte man die Karten drauf ausspielen. Und von diesen vier Feldern konnte man sich bewegen und den anderen angreifen. Und wenn man es geschafft hatte, dass der andere die vier Felder nicht mehr besitzt, dann hat man gewonnen gehabt.
Ja, ging überraschend schnell, muss ich sagen. hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell dann irgendwie zu Ende ging.
Ratzefix, zwei Spezialangriffe gespielt irgendwie nach der 6. Runde und dann war die Berner weg vom Plan. Ja, alle, die Sammelkartenspiele mögen, die sind da sicherlich auch nicht verkehrt. Genau, dann, was haben wir noch in Herne erlebt gehabt? Einen schönen Gruß an Weltensicht und dem Unfug-Blog. Das ist dann die Petra und der Stefan. Die treffen wir dort jedes Jahr und dieses Jahr haben wir richtig viel mit ihnen gespielt. Ich meine 6 oder 8 Spiele. Davon auf jeden Fall 2 Runden oder 3 Runden
Divinär.
Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber das Spiel ist trotzdem immer noch super. Das sagt allein schon das, dass wir es 2 Runden gespielt haben. Wir haben noch eine Runde Vegas mit ihnen gespielt gehabt. Auch das Zeitspiel von Eggert haben wir gespielt. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Schönen Gruß an euch beide nochmal in der Form im Podcast. In Herne war auch Hall Games, der Ralf Prun, der hatte auch seine 2 Protos dabei, eins vom Stefan Feld, eins vom Rüdiger Dorn. Das, was dieses Jahr erscheinen wird, zusammen in Vertrieb mit Pegasus Spiele, wird also Hall Games und Pegasus Logo drauf sein, ist das Spiel von Rüdiger Dorn. Was hieß, wie hat das genannt?
Il Vecchio,
genau. Spielt in Florenz und rund um Florenz rum und ist ein Spiel mit Mikroaktionen. Mikroaktion, genau. Was ist denn eine Mikroaktion?
Ja, also offiziell, glaube ich, gibt es diesen Term nicht. Ich glaube, das ist eine Erfindung vom Ralf, weil ja jeder hat nur eine Aktion und dann ist schon der nächste dran. Ich glaube, er hat sie Mikroaktion genannt, weil diese Aktionen halt wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die dauern vielleicht 5 Sekunden und dann ist der nächste dran. Also Downtime gibt es eigentlich keine.
Ja, ist faszinierend. Also wir haben es gespielt, das hat gedauert, glaube ich, 1 Stunde, vielleicht 1,5, aber ich glaube eher 1 Stunde. Gefühlt viel, viel kürzer. Und das Faszinierende ist, ich mache eine Aktion, überlege gerade eigentlich schon, wie ich meine nächste Aktion machen muss. Wir haben es zu dritt gespielt, mit dem Ronny, ne? Mit dem Ronny. Rolf, das gibt wieder Bonuspunkte. Mit dem Rolf von Lookout Supporter haben wir es gespielt und mit der Berner. Und ich habe meine Aktion gemacht, der Rolf hat seine Aktion gemacht, die Berner und ich war sofort wieder am Zug. Was dazu führt, wenn man eine Aktion macht, wo man Plättchen auswählen kann, braucht man, während man die Plättchen anguckt, haben die anderen beiden schon ihre Aktion gemacht und wenn man das Plättchen ausgewählt hat, ist man sogar gleich wieder dran. Man hat keine Downtime in dem Spiel. Faszinierend. Habe ich schon länger nicht gesehen, sowas, beziehungsweise habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Nur bei gleichzeitigen Spielen eigentlich kenne ich das und bei kooperativen Spielen. Beim Worker-Placement-Spiel, das ist ja auch das war kein Worker-Placement, sondern ein Worker-Management-Spiel oder Worker-Movement-Spiel, so wie es der Ralf genannt hat, hatte ich das noch nie. Also faszinierend, keine Downtime gefühlt. Und hat uns tierischen Spaß gemacht. Also ist ein gutes Spiel, hat ein bisschen Mehrheitmechanismus, hat ein bisschen Optimierungsmechanismus drin, hat Bewegungsmechanismus drin, hat Worker-Placement-Mechanismus drin, hat verschiedene Zielführungen, verschiedene Strategien, passt definitiv zu Hall Games und wird sicherlich Spaß machen, wenn es zunächst rauskommt.
Ja, hat mir auch persönlich gut gefallen. Wie gesagt, Spielzeit 1 Stunde, zu viert vielleicht ein Ticken länger, aber dadurch, dass man eigentlich keine Downtime hat, ja, spielt sich ziemlich flott vor sich hin. Also man muss nicht groß überlegen, natürlich muss man überlegen, was man macht, aber irgendwie ist es jetzt nicht so ein ewiges Grüblerspiel, dass man da seinen Zug, was weiß ich, wie krass optimieren muss, sondern es geht ziemlich schnell und man ist schnell wieder an der Reihe und ja, schön.
Wir haben natürlich auch die Kamera für euch drauf gehalten und es gibt dann eine Vorstellung auch bei uns von diesen Prototypen und später dann auch die Spielerklärung, wenn das fertige Spiel da ist. Freut euch auf jeden Fall drauf, ist wieder ein sehr gutes Hall-Games-Spiel, da er letztes Jahr ja keine Spielneuheit hatte. Dieses Jahr schlägt er dann richtig wieder rein. Ansonsten waren wir, wie gesagt, Samstag sind wir immer mit Pegasus, den Supportern und Pegasus generell, die da sind, essen beim Kriechen. Das ist immer sehr, sehr lustig, sehr, sehr viel Lachmuskeln hat das gekostet und sehr, sehr viel Insider-Infos. Da haben wir uns zum Beispiel unterhalten, dass es verschiedene Geek-Stufen gibt.
Nein, nicht verschiedene Geek, verschiedene Freak.
Ach, Freak, ja.
Weil es gibt erstmal verschiedene Freaks, dann gibt es die Nerds und dann gibt es die Geeks und dann gibt es die Nerds oder erst die Nerds und dann die Geeks.
Irgendwie sowas. Und es gibt noch die Vertriebsgeeks. Egal.
Nein, Vertriebsfreaks. Es gibt die normalen Freaks, die spezialisierten Freaks, die Vertriebsfreaks.
Ja. Bei mir waren es dann die normalen Freaks oder Geeks. Egal, an dieser Hinsicht einen schönen Gruß an die Pegasus-Leute. Und Freitagabend waren wir beim Ausstelleressen, das ist dann auch immer organisiert, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann Sonntag haben wir halt dann noch den Rest gedreht, was wir drehen wollten auf Video und haben uns dann verabschiedet. War wieder ein sehr, sehr schöner Event. Und auf der Nachhausefahrt haben wir uns dann schon gefragt, was denn wohl nominiert wird. Immerhin wurde die Nominiertenliste am Montag, das ist nämlich heute, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, wurde die bekannt gegeben von der SDJ-Jury. Und zwar wurden Spiele nominiert, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Nominiert ist für Spiel des Jahres Eselsbrücke von Stefan Dora und Ralf Zorin Linde, Kingdom Builder von Queen Verlag und Donald X. Vaccario und Vegas von Rüdiger Dorn von Alea und Ravensburger. Ups, Eselsbrücke habe ich den Verlag vergessen, Schmidt. Das sind die drei Nominierten für Spiel des Jahres. Keine davon hätten wir ehrlicherweise getippt, als wir unseren Podcast aufgenommen haben. Eselsbrücke hat einen ganz gewissen Grund, warum wir es nicht getippt hätten. Wir dachten, das hätte zeitlich nicht mehr reingepasst.
Ja, hat es ja eigentlich auch nicht. Ich meine, es kam ja schon letztes Jahr in Essen. Letztes Jahr in Nürnberg.
Tatsache,
2011
ja.
In Nürnberg.
Korrekt.
Somit wäre das ja zeitlich eigentlich nicht mehr aktuell gewesen. Ist ein super Spiel, hat die Nominierung auf jeden Fall verdient.
Wir haben, glaube ich, letztes Jahr getippt, dass es nominiert wird, ehrlich gesagt.
Ja, wurde ja aber letztes Jahr nicht nominiert, wurde jetzt dieses Jahr nominiert. Ja, freut uns trotzdem, war aber irgendwie nicht mehr auf unserem Schirm.
Ja, freut uns sehr. Also schönen Gruß an Ralf und Thorsten. Und natürlich auch an Stefan Dorra, den wir bisher noch nicht persönlich kennenlernen durften. Es wurde nominiert, haben wir jetzt aber auch gelesen, auf der Spiel des Jahres Jury, weil die Regeln nochmal verändert worden sind. Und durch diese Regelveränderung hat die Jury gesagt, letztes Jahr hat es durch diese Regeln, vor allem höchstwahrscheinlich, der Wertungsmechanismus nehmen wir alle an, nicht in die Spiel des Jahres Nominierung gepasst. Und dieses Jahr haben sie geschrieben, laut dieser Regeländerung und den Anpassungen passt es. Und deswegen haben sie es jetzt halt nachträglich nominiert. Finden wir aber eine gute Idee, weil wie gesagt, letztes Jahr hätten wir es eigentlich auf der Liste erwartet. Dann ist es halt dieses Jahr auf der Liste. Die anderen zwei Spiele, ja, ist sicherlich Geschmackssache. Das Vegas ist auf jeden Fall, was wir sagen können, kein Alea-Spiel eigentlich. Also es ist bei Alea erschienen, Tatsache, aber es ist eigentlich viel zu simpel und leicht für ein Alea-Spiel.
Ja, also es ist definitiv kein schlechtes Spiel, spielt sich locker flockig vor sich hin, es ist so ein bisschen zockermäßig, wie der Name ja schon sagt, ne? In Vegas muss man ja auch ein bisschen zocken, allerdings als Spiel des Jahres hätte ich es nicht gesehen, dafür ist es mir persönlich ehrlich gesagt zu einfach, also zu wenig irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, zu, ja.
Andererseits vom Material her, also dass eine Jury jetzt ein Würfelspiel wählt dieses Jahr, hätte man sich ja eigentlich fast denken können bei so viel Würfelspielen. Und von dem Material her, dass es auch eine größere Schachtel ist, gibt es dann auch nicht viel Konkurrenz, muss man natürlich sagen. Und es ist ein locker gespieltes Würfelspiel, was Spaß macht. Das hat auch uns, es macht uns Spaß, definitiv. Wir dachten irgendwie an eine größere Schachtel oder an ein Spiel mit etwas mehr Komplexität. Also man muss sagen, bei der Alea-Skala ist das Spiel auf der Skala 1 und es hat es auch verdient, weil man würfelt und kann dann eine Würfelzahl anlegen. Ist jetzt nicht so viel an Regeln, ist jetzt auch nicht so viel vielleicht für das Spiel gut Spiel. Vielleicht hätte man eher gedacht, ein bisschen mehr Innovation wäre vielleicht für das Spiel des Jahrespreis, wie zum Beispiel Eselsbrücke. Ist das erste Spiel, was wir kennen, was so lange Eselsbrücken verwendet als Spielmechanismus. Das finden wir dann schon innovativer und eigentlich empfehlenswerter dann für Leute, die man ja zum Spielen animieren will, dass es was anderes gibt als Kniffel, was anderes gibt als Mensch ärgert dich nicht, was anderes als Monopoly. Da ist ja eigentlich der Preis, in die Kerbe soll er ja eigentlich schlagen. Das Kingdom Builder ist jetzt sicherlich Geschmackssache, wem es Spaß macht und wem nicht. Was mich an Kingdom Builder wundert, ist, dass ich es eigentlich zu komplex finde für Spiel des Jahres. Es hat extrem viele kleine Details, die zu beachten sind. Und ich hatte eigentlich gedacht, die Jury darf nur Spiele wählen, die man im normalen Spielwarengeschäft kaufen darf. Und zumindest in Frankfurt ist es sau schwierig, ein aktuelles Queen-Spiel zu kaufen.
Also mir ist Kingdom Builder ehrlich gesagt zu... Sagen wir es mal so, es gibt vor, dass man irgendwie viel, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, viel Möglichkeiten hat, weil man baut sich ja was auf und im Endeffekt ist es mir dann aber zu glücksbetont, weil man zieht eine Karte und wenn man Pech hat, kann man dann mit der Karte überhaupt nichts machen. So, von daher ist mir das irgendwie, es gaukelt einem vor, man hat Einfluss, den man absolut nicht hat und wenn man Pech hat, kann man einfach gar nichts mit seiner Karte machen, was mir persönlich nicht so ganz gefallen hat.
Also Bernhards und mein Tipp ist damit, glaube ich, eindeutig, wir wünschen es uns und wir hoffen und wir denken, dass Eselsbrücke den Preis gewinnen wird.
Ja.
Was uns andererseits wieder sehr schmerzt, weil wir dann 2 Tage auf den Ralf verzichten müssen in Mallorca.
Wir gönnen ihm das.
Ja, hoffentlich kommt er dann gut gelaunt zu uns und macht eine Riesenparty mit uns in Mallorca. Gut, dann haben wir noch die Nominierten zum Kennerspiel des Jahrespreis, und zwar K2, Tagi und Village. Bis auf Village und Tagi, also K2 haben wir nicht getippt, ich glaube aber, das liegt nicht daran, dass wir es nicht gut finden. Nein, ich mag es sogar sehr. Ich dachte da auch, das wäre jetzt schon wieder zu alt irgendwie, weil das kam ja auch irgendwie in Essen irgendwie raus.
Ja, aber in Essen...
Das war noch in Englisch, glaube ich.
Ja, genau, das war nicht die deutsche Auflage. Die deutsche Auflage kam ja jetzt erst mit Heidelberger zu... Nürnberg?
Irgend sowas, genau. Also in der Hinsicht, das ist natürlich für uns schwierig, weil wir nicht wissen, was zeitlich in die Jury noch reinfällt und was nicht. In der Hinsicht aber, ich finde den Preis dementsprechend angemessen, weil K2 ist wieder ein richtig, richtig gutes, simples, aber gutes Laufspiel. Ohne Würfel. Ne? Und dass da auch taktisch funktioniert, da hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir fanden es alle sehr, sehr gut. Tagi, keine Frage, ist ein super Spiel. Mich wundert es, dass die Jury ein Zwei-Personen-Spiel wählt, nominiert. Aber verdient hätte es, weil es ist das erste Worker-Placement-Spiel, was zu zweit geht. Und es macht uns auch alle einen tierischen Spaß. Also es würde mich nicht wundern, wenn es den Preis kriegt.
Ja, würde ich ihm gönnen, absolut. Tagi ist prima. Auch Village ist da absolut gerechtfertigt. K2 hat mich insofern ein bisschen gewundert, weil ich es persönlich für ein Kennerspiel zu einfach finde, weil es ist eigentlich wirklich in Anführungsstrichen, obwohl ich es wirklich gerne spiele und wirklich gerne mag, in Anführungsstrichen nur ein Laufspiel, ist mir persönlich eigentlich für ein Kennerspiel, was ja so, sozusagen ja ein bisschen mehr Komplexität verspricht vom Namen her, ist mir das ein bisschen zu einfach.
Stimmt, also es würde wahrscheinlich eher in die Hauptkategorie hätte es eher gepasst. Es könnte natürlich sein, es von der Thematik her, weil die Leute können halt auch sterben, wenn man ihnen den Sauerstoff entzieht und zu lang da oben ist. Vielleicht von der Thematik her eher nach unten gerutscht, das könnte sein. Aber kurz Village haben wir angesprochen, Village, gar keine Frage, Village gehört dahin. Village haben wir getippt, mit Hawaii unter anderem. Village ist eins der besten Vielspielerspiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Gratulation an die Pranz. Ist auch ihr erstes so komplexes Spiel. Kann man einfach nur sagen, ist gigantisch gut. Braucht man als Vielspieler, kommt man im Spiel dieses Jahr nicht vorbei. Ja, und dann haben wir das Kinderspiel. Kinderspiele sind jetzt bei uns nicht so in der Frankfurter Fraktion, da kümmert sich mehr der Jörg in Bühl drum. Was uns allerdings sehr betrübt ist, dass unser Tipp weder auf der Nominierungsliste noch auf der Empfehlungsliste steht.
Ja, ich weiß gar nicht warum. Ich finde das immer noch super. Mausgetrickst von Ravensburger ist sozusagen das inoffizielle Kinderspiel des Jahres, meiner Meinung nach. Das hat es schon gewonnen, auch wenn es den Pöppel nicht kriegt.
Vielleicht gewinnst du ja noch den Deutschen Spielepreis. Hast du den Deutschen Spielepreis schon abgestimmt?
Ja.
Ja, hast du
gewählt,
oder?
Ich habe dafür gestimmt, ja.
Ich auch. Vielleicht kriegst du den Deutschen Spielepreis. Also ich finde, Ravensburger braucht sich da echt überhaupt nicht verstecken. Sie sind ja auch nominiert mit Schnapphubi. Wir hätten halt lieber Mausgetrickst gesehen, ehrlich gesagt, weil das Material einfach gigantisch ist und so viel Spaß macht und so auch innovativ ist, dass wir eigentlich das erwartet hätten. Aber na gut, die Jury hat da sicherlich ihre Gründe. Ich kann leider das nicht vergleichen, weil ich die meisten genannten nicht unbedingt kenne. Spinngift und Krötenschleim kennen wir. Die anderen beiden haben wir jetzt noch nicht gespielt, geschweige denn mit Kindern gespielt. Da sagt dann Jörg bei geeigneter Zeit sicherlich etwas dazu, weil der ist unser Kinderspieltester schlechthin. Ja, das waren die nominierten Listen. Ich tippe einfach mal auf Eselsbrücke und Tagi oder Village. Und verdient hätten es alle, auf jeden Fall alle Spiele. Mal gucken, was die Jury dann am Ende da rausklamüstert. Uns hat sie auf jeden Fall überrascht mit ihren Nominierungen. Aber ich denke, sie nehmen wieder sicherlich, haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen. Auch wenn wir was anderes getippt hätten.
Ja, nun gut. Ich meine, es ist wahrscheinlich da auch so, wie wir das schon mal gehört haben, das ist ja ein längerer Findungsprozess. Wahrscheinlich waren da noch andere heiße Eisen im Feuer, die vielleicht auch von anderen Leuten nominiert worden wären. Aber nun gut, es ist eine Mehrheitsentscheidung. Und die ist nun so ausgefallen. Ja.
Ja. Das war unser Podcast. Smooker sagt Tschüss, Berner sagt Tschüss.
Tschüss.
Wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.